Der Klimagipfel von Kopenhagen, eine Zukunftsperspektive für das Überleben der Menschheit, so haben wir unsere heutige Themensendung genannt. Am Mikrofon ist Peter Kolakowski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Wie kalt muss es werden, damit wir die Katastrophe zumindest noch etwas mildern können? Klar ist eines, der Klimawandel vollzieht sich schneller als prognostiziert. Fast hat man sich an das inständige Flehen der Regierungsvertreter von Mauritius oder Bangladesch schon gewöhnt. Ihre Länder werden für immer im Meer versinken. Da ist es fast schon ein Erfolg, dass 192 Staaten auf dem Klimagipfel in Kopenhagen zum Konferieren zusammengekommen sind. Das hehre Ziel, das Kyoto-Protokoll, muss durch ein neues Klimaschutzabkommen ersetzt werden, das dann von 2012 bis 2020 gelten soll. Heute also der dritte Tag der noch bis zum 18.12. dauernden Klimakonferenz, und schon jetzt üben sich die sogenannten Entwicklungsländer auf der einen und die Industrieländer auf der anderen Seite in heftigen Grabenkämpfen. Nach dem Motto, erstmal müsst ihr und dann kommen wir. Ist ein Konsens überhaupt möglich und können wir hier in Deutschland überhaupt etwas Wegweisendes tun, um das Klima nicht noch weiter zu belasten? Darüber möchte ich sprechen mit zwei ausgewiesenen Expertinnen hier im Studio. Zum einen Katrin Staben, Umweltberaterin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Und nach unserem Gespräch auf direktem Weg nach Kopenhagen Annika Schröder, Umwelt- und Klimareferentin bei Miserior. Guten Morgen, meine Damen. Danke, dass Sie gekommen sind, Frau Schröder. Was haben Sie im Gepäck? Hoffnungen, bereits begrabene Prognosen, düstere?
Was habe ich im Gepäck? Viel Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass in den nächsten anderthalb Verhandlungswochen die Ziele, die immer wieder bekräftigt werden von allen Regierungsparteien, dass nämlich der Klimawandel auf allerhöchstens 2 Grad Temperaturerwärmung seit Beginn der Industrialisierung begrenzt werden muss. Meine Hoffnung ist, dass dieses Lippenbekenntnis tatsächlich in Taten umgesetzt wird. Dafür brauchen wir eine globale Emissionsreduktion bis 2050 um 85 bis fast 95%. Alles, was bisher auf dem Tisch liegt, reicht bei weitem nicht aus. Ich hoffe, dass der öffentliche Druck in den nächsten Tagen die letzten Regierungsvertreter dazu bewegen wird, tatsächlich sich zu solchen Zielen zu verpflichten.
War denn aus Ihrer Sicht, meine Damen, das Klimaprotokoll von Kyoto ein Erfolg? Da wurde ja auch lange gerungen um Ziele, um Grenzwerte, um Reduktionsziele. Wie beurteilen Sie das jetzt? Das Klimaabkommen läuft ja 2012 aus. Hat's was gebracht?
Ja, das Kyoto-Protokoll ist das erste völkerrechtlich bindende Instrument, das wir überhaupt haben, um Staaten zu verpflichten, Klimaschutz zu betreiben. Es sieht vor, dass die Industrieländer 5,2% ihrer Treibhausgasemissionen bis 2012 gegenüber dem Basisjahr 1990 reduzieren. Das ist viel zu wenig. Das war auch 1997 viel zu wenig, als das Protokoll verabschiedet wurde. Nichtsdestotrotz ist es das Einzige, was wir derzeit auf der Hand haben. Und es bietet eine gute Basis, von deren wir weiterarbeiten können. Deshalb ist auch die Position von Miserior, wir sollten versuchen, das Kyoto-Protokoll zu erhalten und eine zweite Verpflichtungsperiode im Kyoto-Protokoll zu erreichen, anstatt ein völlig neues Abkommen in die Wege zu leiten, das dann wieder viele, viele, viele Jahre brauchen wird, um es überhaupt auszugestalten.
Inwieweit sind die deutschen Verbraucher, Frau Staben, denn schon gereift? Ich erinnere mich an die Umweltdiskussion der 80er Jahre. Da hieß es, wir müssen Umweltschutz betreiben. Dann stellte sich relativ schnell heraus, die Hose ist mir näher als der Rock. Also Umweltschutz mache ich gerne, wenn es mich nichts kostet oder mir sogar was bringt. Beim Klima ist es ähnlich. Also wir spüren die Auswirkungen des Klimas teilweise schon sicherlich, aber nicht so direkt wie Menschen in anderen Ländern, vor allem in den sogenannten Entwicklungsländern. Jetzt haben wir die Diskussion um Wärmedämmung, wir haben die Diskussion um weniger Autofahren und so weiter und so fort. Ist da jetzt erst was in Bewegung gekommen oder sind die Bürger durchaus schon fähig, auch zu erkennen, dass sie was tun müssen, nicht nur tun müssen, sondern auch tun wollen?
Ja, also aus unserer Erfahrung heraus ist es schon so, dass das Thema jetzt gerade in den letzten Jahren sich sehr positiv besetzt hat in der Bevölkerung. Das Problem bei den Verbrauchern ist allerdings, sie möchten gerne was tun, sehen das auch als wichtig an. Aber vielen fehlt da ein Stück weit Anleitung. Wie kann ich das umsetzen in meinem persönlichen Leben? Und das gestalten wir als Verbraucherzentrale dann eben verbraucherfreundlich, dass wir da Anleitung geben, zum Beispiel jetzt in der Vorweihnachtszeit, wie kann ich da meinen Konsum klimafreundlich gestalten zum Beispiel. Da gibt es ganz viele kleine Tipps, die umzusetzen sind und das auch ohne wenig Geld. Und wenn man in den Bereich der Energieeinsparung zum Beispiel geht, tut der Verbraucher sogar auch noch was für seinen eigenen Geldbeutel und eben auch noch was für den Klimaschutz, wenn er auf bestimmte Dinge achtet.
Wo kann man sich denn informieren als Verbraucher? Ganz konkret, Sie haben auch eine eigene Internetseite, glaube ich, kreiert oder eine eigene Kampagne. Können Sie kurz erklären dem Hörer?
Seit Anfang dieses Jahres läuft eine Kampagne zum Klimaschutz von der Verbraucherzentrale ins Leben gerufen. Die heißt Für mich, für dich, fürs Klima. Da gibt es eine eigene Internetseite, wo man sich sehr viel Informationen holen kann. Das ist www.verbraucherfürsklima.de. Und man kann natürlich in jeder Verbraucherzentrale vor Ort auch alle Informationen bekommen, die man da braucht.
Was bietet Miserio an? Auch auf der Internetseite miserio.de gibt es sicherlich einige Informationen zum Thema Klima, auch zu Kopenhagen.
Auf der Webseite von Miserio finden Sie Informationen zu den Auswirkungen der Rohstoffförderung im Süden, denn eigentlich fängt das Unrecht im Süden schon damit an, dass wir zum Beispiel Erdöl in Ländern fördern und hier in Deutschland verwenden und das nicht immer unter optimalen Bedingungen für Mensch und Umwelt vor Ort passiert. Dazu finden Sie ausreichend viele Hintergrundmaterialien, aber natürlich auch zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen in Entwicklungsländern. Sie können erfahren, warum es Entwicklungsländer und Arme besonders trifft, was notwendig ist und insbesondere auf den Seiten zur Miserio-Fastenaktion zu diesem Jahr, aber auch zum nächsten Jahr finden Sie viele Informationen auch zu Projekten von Miserio, die in diesem Bereich tätig sind.
Es gibt immer das Projekt des sogenannten Autofastens. Manche sagen, was ist das denn? Kennen Sie das, Frau Schröder?
Ja, das Autofasten ist gerade in katholischen Gemeinden sehr beliebt, insbesondere in Mayern. Miserio wird es auch mit unterstützen im nächsten Jahr während der Fastenaktion. Verbraucher werden oder Autofahrer werden dazu aufgerufen, insbesondere in der Fastenzeit, ihr Autofahren zu reduzieren. Das Ganze soll sich natürlich nicht nur auf die Fastenzeit beschränken, aber die Fastenzeit als Einstieg zur Umkehr zu nutzen und möglicherweise die positiven Erfahrungen, die auch beim bei der Nutzung von öffentlichen Personennahverkehr, beim Fahrradfahren, beim Zu-Fuß-Gehen gemacht werden, mit ins nächste Jahr hineinzunehmen. Natürlich werden wir mit weniger Autofahren den Klimawandel nicht abwenden. Aber es ist trotzdem wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet. Und es ist auch wichtig, ein Signal zu setzen, dass die Menschen tatsächlich einen öffentlichen Nahverkehr wollen, dass die Politik aufgerufen wird. Mensch, die Bevölkerung, die hat ein Bewusstsein für diese Themen. Die wird möglicherweise auch ihre Wählerstimme bei der nächsten Wahl entsprechend des Umweltschutzes setzen. Das heißt, solche Verbraucherinitiativen sind unheimlich wichtig, um auch die Politik zu motivieren und letztlich auch Unternehmen, ihre Produktionsweisen besser zu gestalten, um eben nachhaltiger zu sein, das heißt sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen im Süden bessere Lebensbedingungen schaffen zu können.
Wo muss man mehr dickere Bretter bohren, Frau Staben, bei den Verbrauchern oder bei den Politikern?
Auf beiden Seiten, würde ich sagen. Und ich würde auch noch die Hersteller mit ins Boot nehmen von Produkten, was meine Kollegin ja gerade wunderbar angesprochen hat. Das ist genau der Punkt. Da muss an allen Bereichen angesetzt werden, was wir als Verbraucherzentrale ja durchaus auch tun. Und was der Verbraucher von seiner Seite aus eben auch dazu steuern kann, ist auch solche Produkte, die eben klimafreundlich sind, nachzufragen im Handel. Denn nur was nachgefragt wird, wird von den Händlern letztendlich auch verkauft. Und da müssen die Händler dann auch in die Pflicht genommen werden, solche Produkte auch anzubieten. Aber wiederum auch von der Politik, dass da auch bestimmte Richtlinien gesetzt werden, die es zum Teil ja auch schon gibt, die man aber noch weiter ausbauen kann, die dann bestimmte Produkte auch klimaschonend gestalten.
Der Klimagipfel von Kopenhagen, eine Zukunftsperspektive für das Überleben der Menschheit, ja. Frau Schröder von Miserio, in den Zeitungen wird jetzt immer über Reduktionsziele berichtet. Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika wollen um 15% reduzieren. Das hört sich ja super gut an, mit welchen Zahlen die Länder da auftauchen. In welchem Verhältnis muss man das sehen, wenn die Vereinigten Staaten sagen, ja, wir reduzieren um 15%? Das ist doch eine Menge.
Wir müssen es vergleichen mit dem, was notwendig ist, um den Klimawandel auf 2 Grad zu begrenzen.
Und das wäre
notwendig
für die
sind minus 40% bis 2020, die Industrieländer alleine erstmal erbringen müssen.
Das hieße für die Vereinigten Staaten?
Für die Vereinigten Staaten auch in diesem Korridor von -40% bis 2020 gegenüber 1990, was sie momentan anbieten. Sie sagen 15%, sie nutzen aber ein anderes Jahr, ein anderes Basisjahr, von dem sie ausgehen. Wenn wir das auf 1990 zurückrechnen, bieten sie de facto nur eine Reduktion um 4% an. Nochmal zur Wiederholung, 40% sind notwendig. Das heißt, sie bleiben ganz, ganz weit hinter dem Notwendigen zurück. Und das ist ein Skandal. Das ist de facto ein Tritt in die Hintern derjenigen, die schon jetzt unter den Folgen des Klimawandels leiden und die einfach nur eine Chance haben, wenn wir es schaffen, den Klimawandel endlich effektiv zu begrenzen.
Die Vereinigten Staaten gehören ja zu den weltweit größten Klimasündern. Warum verursachen die so viel klimaschädliche Gase? Warum sparen die nicht Energie ein? Das ist ja eine der Hauptverursacher für CO2.
Ein Vergleich, um zu verdeutlichen, wie viel CO2 sie eigentlich ausstoßen. Ein US-Bürger stößt im Durchschnitt rund 20 bis 22 Tonnen CO2 im Jahr aus. Ein Deutscher 10 Tonnen. Das ist immer noch viel zu viel. Ein Mensch aus Bangladesch nicht mal eine halbe Tonne CO2 im Jahr. Der Vergleich zeigt, die USA sind weit über dem, was nachhaltig wäre für diese Gesellschaft. Das liegt daran, dass zum einen das Bewusstsein in der Bevölkerung für den Klimawandel viel zu gering ist. Es wird auch immer noch in großen Teilen der Bevölkerung daran gezweifelt, dass der Klimawandel menschlich verursacht wird. Nicht zuletzt ist das die Schuld bzw. die Verantwortung der großen Energiekonzerne, insbesondere der Ölkonzerne in den USA, die sehr eng verflochten sind mit der Politik und gerade in den letzten Jahren massiv Fernsehkampagnen gestartet haben, die der Erkenntnis widersprechen, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. All das führt dazu, dass es auch überhaupt keinen Druck aus der Bevölkerung an die Politik gibt, die Rahmenbedingungen so abzustecken, dass CO2 eingespart werden kann.
Nun ist die Obama-Regierung ja, muss man sagen, vorgeprescht, nachdem die ehemalige Bush-Regierung ja jahrelang geleugnet hat, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt, dass CO2 schädlich ist und hat auch jegliche Kritik oder jegliche Klimawarner nicht mundtot gemacht, das konnte sie nicht, aber teilweise ins Lächerliche gezogen und alles versucht, um eben die heimische Industrie auch zu schützen und auch zu fördern. Jetzt scheint eine neue Ära angebrochen zu sein. Alles blickt auf Obama, auf seine neue Politik. Vorgestern hat Obama ja noch gesagt, dass CO2 auch gesundheitsschädlich ist, also im Grunde auch anerkannt, dass CO2 eben dazu beiträgt, das Klima und eben auch die Gesundheit der Menschen zu schädigen. Ist das nicht schon als Erfolg zu werten? Sie haben jetzt gesagt, ja, das ist eigentlich ein Skandal, aber immerhin haben sich die Vereinigten Staaten von Amerika doch schon ein bisschen bewegt.
Ja, die Regierung hat sich tatsächlich bewegt. Sie kämpft aber mit extremen Widerständen aus den Lagern der Republikaner. Und solange diese Widerstände nicht überwunden sind, kann die US-Regierung auch einfach wenig tun. Der zweite Punkt ist, sie haben jetzt einen Weg gefunden, um hinten herum das Klimaschutz über Verordnungen herbeizuführen, eben indem das Umweltministerium die Liste dieser klimaschädlichen Gase auf die Liste von gesundheitsgefährdenden Stoffen gesetzt hat. Das ist letztlich ein intelligenter Schachzug, um zu erreichen, dass man an den Republikanern vorbei Klimaschutzverordnungen durchsetzen kann. Es muss dann nicht mehr durch die beiden Kammern des Parlaments gehen. Allerdings, ob er dieses Risiko eingeht, sich mit den Republikanern so in auseinanderzusetzen, ist doch fraglich. Also wir müssen die nächsten Tage abwarten, wie weit wird sich Obama aus dem Fenster legen, bietet er höhere Klimaschutzziele an. Und letztlich, wenn er keine ausreichend hohen Klimaschutzziele vorlegt, heißt es nur, er muss in vielen, vielen Jahren viel mehr handeln. Er muss dann viel mehr Klimaschutz leisten und das wird letztlich teurer, als jetzt schon die richtigen Schritte einzuleiten. Das heißt, auch für die Volkswirtschaft in den USA ist es besser, heute zu beginnen, als noch 20 Jahre zu warten.
Sind Klimaschäden teuer, Frau Staben von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen?
Oh, gute Frage. Ich würde sagen, langfristig gesehen auf jeden Fall sind Klimaschäden teuer. Wie man teuer dann definiert, ist die andere Frage. Was auf jeden Fall nicht teuer ist, was ich ja auch schon erwähnt habe, ist eben im Kleinen schon mal anzufangen, da für sich gegen anzugehen. Und deswegen finde ich es auch extrem wichtig, wenn in Kopenhagen da jetzt auch Zeichen gesetzt werden, nicht nur in der Politik, sondern eben auch als Vorbildfunktion für jeden Einzelnen, der zu Hause sitzt und auch die Möglichkeit hat, für sich was zu tun und auch was für den Klimaschutz zu tun.
Die Verbraucherszene in Deutschland, die ist ja relativ beispielhaft, muss man sagen. Also wir haben ein gut ausgebautes Netz an Beratungsstellen, wir haben die Verbraucherzentralen in den jeweiligen Bundesländern, sie machen alle sehr gute Kampagnen. was die Produzenten, was die Hersteller nicht immer freut, aber genauso soll es auch sein. Sie wollen ja den Finger in die Wunde legen. Welche Industrien generell gesprochen wehren sich denn immer noch gegen Neuerungen? Also wir haben die Energiesparlampen jetzt bekommen, die Glühlampen, da sind die Hersteller weitgehend mitgezogen, aber auch nur, weil sie mussten, sonst würde wahrscheinlich die alte, schöne Glühlampe, 100 Watt, die konventionelle, wahrscheinlich auch weiterverkauft werden. Gibt es auch hier in Deutschland Widerstände, massive Widerstände von Seiten der Industrie? Autoindustrie ist ein Beispiel, also die sind ja nur unter Druck jetzt geraten, weil sie halt auch einen Image-Schaden befürchten und deshalb eben jetzt auch damit werben, 99 Gramm CO2 pro Kilometer oder auf 100 Kilometer. Da gibt es ja verschiedene Zahlen, die auch anlegen. Wird auch in Deutschland immer noch oder in Europa immer noch so gebremst von Seiten der Produzenten?
Ja, zum Teil ist es leider so, obwohl man das nicht pauschalisieren darf. Es gibt auch immer welche, die gut mitziehen. Allerdings muss man als Verbraucher immer ein offenes Auge dafür haben, was man da eben angeboten bekommt. Es gibt zur Orientierung für den Verbraucher diverse Label, also Prüfzeichen, die Produkte auszeichnen, die eben energieeffizient sind. Das ist sehr positiv. Es nutzen aber nicht alle Hersteller. Zum Teil läuft es über die freiwillige Basis, zum Beispiel der Blaue Engel, der ja nicht nur für Recyclingpapier steht, sondern inzwischen auch auf Elektrogeräten zu finden ist, was vielen leider auch noch nicht bekannt ist und was auch noch viel zu wenig Hersteller nutzen, um sich positiv darzustellen. Das Problem, was jetzt noch dazu kommt, ist, dass zum Teil auch unlautere Werbung betrieben wird. Sie haben gerade das Thema Autos angesprochen. Da läuft zum Beispiel auch eine Kampagne von der Verbraucherzentrale, die eben solche unlautere Werbung auch aufdeckt. Dass da eben die Autohändler dann auch abgemahnt werden, wenn sie eben Autos in den Verkauf geben und dann mit einer Umweltfreundlichkeit werben, die gar nicht gegeben ist. Also da muss man schon sehr aufpassen als Verbraucher.
Also Klimaschutz als ein Verkaufsschlager auch. Ob das nun jetzt der Wahrheit entspricht, ist eine ganz andere Frage.
Richtig, ja.
Und es ist nicht die Technologie, die die Entwicklungsländer eigentlich brauchen, das klimaschonende Auto, oder? Frau Schröder?
Ja, was brauchen die Entwicklungsländer? Als Misere sprechen wir von den Menschen in Entwicklungsländern. Und zum Teil brauchen die natürlich Mobilität, genauso wie wir. Die müssen auch zu ihrer Arbeit kommen, die müssen ihre Kinder versorgen. Die Frage ist aber, welchen Weg leiten Sie ein? Wo beginnen Sie? Beginnen Sie mit den großen Geländewagen, mit den großen spritschluckenden Autos, die Sie aus den USA bekommen? Oder starten Sie direkt mit sehr effizienten kleinen Fahrzeugen? Starten Sie mit einem gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr? All das sind Weichenstellungen, die jetzt gestellt werden müssen, damit Sie in Zukunft nicht in die gleiche Falle tappen wie wir und sich selbst damit ja auch Ihre Lebensgrundlagen zerstören. Das ist sicher ein Weg, über den auch in Kopenhagen verhandelt werden muss und worüber auch gehandelt wird. Es ist nämlich die Frage, wie man Technologien, effiziente Technologien von Norden in den Süden transferieren kann, aber möglicherweise auch effiziente Technologien innerhalb von Südländern. Wie kann das finanziert werden, damit Länder sich nicht im Sinne einer nachholenden Entwicklung auf fossilen Brennstoffen basierend entwickeln, sondern damit sie eben direkt die richtigen Schaltstellen setzen. Und das wäre auch letztlich viel effizienter, viel kostengünstiger für die Entwicklungsländer im Endeffekt. China geht ja in dieser Hinsicht einen guten Weg. Sie stehen ja in vielen Bereichen noch sehr am Beginn ihrer Industrialisierung und trotzdem setzen sie im großen Maßstab auf Windkraft, auf Solarenergie und auf effizientere Fahrzeuge. Also auch da wurde begriffen, wenn wir jetzt beginnen, wird es letztlich uns zugutekommen.
Ja, lassen Sie uns über Geld reden, meine Damen. Klimaschutz auf die Staaten bezogen. Was kostet denn Klimaschutz für die Staatengemeinschaft, für die weltweite? Da wird auch mit Zahlen jongliert in Kopenhagen. Kann man das überhaupt bemessen, wie viel Geld man braucht, um das Klima zu schonen? Es gibt auch Zahlen, wie viel müssen die sogenannten Industrieländer an die sogenannten Entwicklungsländer zahlen, damit sie grüne Technologie installieren können. Kann man überhaupt eine Zahl nennen, Frau Schröder?
Es ist relativ schwierig natürlich mit solchen Zahlen. Nichtsdestotrotz beschäftigen sich Volkswirtschaftler in den letzten Jahren massiv damit, was wird unser Klimawandel und der Klimaschutz kosten. Ganz deutlich wird, richtig effizienter Klimaschutz, der uns verhilft, das Chaos im Klima zu beschränken, wird uns nur wenige Monate in der weltwirtschaftlichen Entwicklung zurückwerfen. Wohingegen nicht stattfindender Klimaschutz, also die Auswirkungen des Klimawandels vollzutragen, uns mehrere Jahre zurückwerfen würde. Eines ist aber ganz deutlich, Klimawandel verursacht Kosten in Entwicklungsländern. Natürlich ist es schwer, die Kosten für 400 Millionen Menschen, die allein in Asien aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels ihre Heimat verlieren werden, diese Kosten zu berechnen. Nichtsdestotrotz gibt es erste Annäherungen und die belaufen sich auf Größenordnung von 110 Milliarden US-Dollar, die pro Jahr zur Verfügung gestellt werden müssten in Zukunft, damit Entwicklungsländer die Folgen des Klimawandels bewältigen können, damit sie ihre Wälder schützen können und damit sie Klimaschutz vor Ort auch effektiv umsetzen können. Diese Gelder müssen bereitgestellt werden zum Großteil von denjenigen, die den Klimawandel verursacht haben. Und das sind letztlich die Industrienationen wie zum Beispiel Deutschland. Der faire Anteil zum Beispiel für Deutschland wären 7 Milliarden US-Dollar mehr, die bereitgestellt werden müssten. Und dafür kämpft auch Miserio, dass diese Finanzzusagen gemacht werden. Das Problem ist, sie müssen heute gemacht werden, damit Entwicklungsländer, Schwellenländer ins Boot geholt werden und tatsächlich ein internationales Klimaschutzabkommen mittragen. In diesem Sinne hat Miserio gemeinsam mit anderen Hilfswerken auch kurz vor Kopenhagen nochmal eine Online-Aktion gestartet, das heißt eine Internetaktion, wo Sie eine Art Postkarte, einen Aufruf an die Bundesregierung stellen können, damit die Regierung sich ihrer klimapolitischen Verantwortung stellt und Entwicklungsländer unterstützt zur Anpassung an den Klimawandel. Und da können Sie auf die Online-Seite, auf die Webseite gehen, www.campact, das ist geschrieben mit campact.de. Und dort finden Sie direkt vorne ein Klimasparschwein, das Sie als Sparschwein erkennen. Darauf können Sie klicken und können in einer ganz kurzen Aktion sich dafür einsetzen, dass diese Gelder auf den Tisch gelegt werden. Umso wichtiger, als dass die Bundesregierung der Bundestag gerade in der letzten Woche beschlossen hat, dass zwar Gelder gezahlt werden sollen für Anpassung für Klimaschutz in Entwicklungsländern, aber dieses Geld aus Entwicklungshilfemitteln genommen werden soll. Das ist an sich nichts Schlimmes, das heißt aber letztlich, dass keine zusätzlichen neuen Finanzmittel auf den Tisch gelegt werden. Und wir befürchten sehr stark, dass am Ende kein Geld mehr für die klassische Armutsbekämpfung, die mindestens genauso nötig ist wie der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, dass da das Geld fehlen wird, zum Beispiel für die HIV-Bekämpfung und die Arbeit mit AIDS-kranken Menschen.
Und der Entwicklungshilfeetat ist ja eh schon sehr gering und die ehemalige Bundesministerin für Entwicklung bzw. wirtschaftliche Zusammenarbeit, so heißt es ja offiziell, Heidemarie Wieczorek-Zoll, hat ja immer versucht, die Kürzungen bzw. die Nichterhöhungen schönzureden, wie das auch andere Bundesminister gemacht haben. Also es steht, Sie glauben, es steht auch durchaus dann zu befürchten, dass eben an anderen Stellen, wie bei der HIV-Bekämpfung zum Beispiel, gespart wird.
Das steht zu befürchten. Es steht eindeutig in dem Antrag von der CDU-CSU-Fraktion, der auch durchgegangen ist am vergangenen Donnerstag, dass diese Gelder nicht zusätzlich sind. Und das führt auch dazu, dass jetzt auf EU-Ebene weitere Länder diese Position zu beginnen zu teilen, sich in diese Richtung zu äußern. Und das ist absolut kein vertrauensbildendes Signal nach Kopenhagen und gegenüber China dann schwer zu vertreten, dass ein Land wie China, das immer noch mit so viel Armut zu kämpfen hat, Klimaschutz betreiben soll, wenn die Industrienationen nicht in der Lage sind und nicht bereit sind, ihnen auch Hilfe zu leisten dabei.
Aber Deutschland als Exportnation müsste doch auch Interesse haben, dass zum Beispiel durch das Bundeswirtschaftsministerium oder durch das Auswärtige Amt zum Beispiel Gelder zur Verfügung gestellt werden, um vielleicht den Schwellenländern oder den sogenannten Entwicklungsländern eben auch zu helfen, hier grüne Technologie einzukaufen, vielleicht ein bisschen kostengünstiger. Das wäre doch ein Modell, was durchaus auch tragfähig wäre.
Ja, das Modell ist absolut tragfähig. Das wird auch gerade von dem Umweltminister Röttgen immer sehr betont, welche Wirtschaftsleistung Deutschland da auch erbringen kann, um klimafreundliche Technologien zu exportieren. Aber es kann natürlich nicht immer nur um die Eigeninteressen gehen. Es muss auch darum gehen, tatsächlich diesen Karren Erde, der jetzt so weit im Klimawandel drin steckt, aus dem Dreck zu ziehen. Und da kann man nicht immer nur mit Eigeninteressen argumentieren. Und ganz klar ist, dass Deutschland zur Anpassung an den Klimawandel wenig profitieren kann. Vielleicht werden wir die ein oder andere Technologie zum Deichbau zur Verfügung stellen können, die ein oder andere Wasseraufbereitungstechnologie. Aber Anpassung passiert letztlich vor Ort durch die Menschen. Muss von den Menschen gesehen werden, was notwendig ist, um zum Beispiel trotz Dürre zu überleben. Und da kann man nicht immer Geld dran verdienen. Und trotzdem muss da entsprechendes Geld zur Verfügung gestellt werden, weil das sind Überlebensfragen für viele Menschen. Und letztlich ist es eine Frage von Gerechtigkeit, da einzustehen.
Wenn man das Klima schützen will, muss man Geld in die Hand nehmen als Verbraucher, Frau Staben von der Verbraucherzentrale? Oder kann man auch ohne Geld das Klima schützen?
Ja, also man kann sogar Geld sparen beim Klimaschutz als Verbraucher in Deutschland. Ich möchte diese ganze abgehobene Diskussion jetzt mal runterholen zu unseren Verbrauchern hier vor Ort.
In den Alltag rein.
Und zwar, da ist es so, dass man eben durch die Nutzung von energieeffizienten Geräten, die ja auch gekennzeichnet sind, durch zum Beispiel das EU-Label, was viele ja auch kennen.
Wie sieht das aus?
Das ist diese Einteilung von A bis G. Das finden Sie auf Kühlschränken. Das ist farbig gestaltet. A ist grün hinterlegt zum Beispiel und die Kennzeichnung ist im Prinzip jetzt schon ein bisschen veraltet, denn Sie finden, kennen Sie bestimmt auch.
Es gibt schon diese A-Plus-Kennzeichnung,
A-Plus-Plus, genau.
Gibt es auch A-Plus-Plus-Plus?
Ich hoffe, es kommt bald.
Es gibt, glaube ich, ein Modell von den Schweizern, die haben das mal entwickelt für Kühlschränke, A++++, die sind wirklich so energieeffizient, dass sie kaum Energie verbrauchen, hat sich bislang, aber auch A-Plus hat sich bislang nicht durchgesetzt.
Es kommt immer mehr. Also man kann inzwischen schon sagen, was ich da auch wiederum eine schöne Entwicklung finde, dass da wirklich viel getan worden ist. Denn Geräte, die nur mit A oder B in Anführungsstrichen aus dieser Skala, die bis G runtergeht, ausgezeichnet sind, sind heutzutage im Prinzip schon veraltet.
Also B sollte man überhaupt nicht kaufen?
Nein, man sollte schon in die Richtung A beim Kühlschrank.
Mindestens A.
A plus. Ich würde sogar sagen mindestens A plus, denn der Unterschied von A plus zu A liegt schon bei 45% in der Energieeffizienz.
Also hat sich schon ein bei 45%.
Genau, ja, die verbrauchen 45% weniger als die mit A gekennzeichneten. Das macht schon enorm viel aus, aber wiederum der Rückschluss, es heißt, da hat sich auch in der Entwicklung viel getan, dass eben dieses EU-Label da jetzt auch verfeinert werden musste.
Also schön sind zum Beispiel diese Glühlampen, diese neuen Energiesparlampen ja nicht gerade, auch das Licht. Es wird zwar versucht, durch Beimischungen, durch farbliche Beimischungen, so ein dem sogenannten normalen Glühlampenlicht beizukommen, aber so ganz funktioniert das immer noch nicht. Die Verbraucher horten mittlerweile auch noch die alten Glühlampen. Die 100 Watt Glühlampen sind ja mittlerweile verboten. Das heißt, sie dürfen noch abverkauft werden, aber dürfen nicht mehr hergestellt werden. Danach folgen dann die 75er und dann kommen auch die 60 Watt Birnen dran. Aber es führt wohl kein Weg dran vorbei. Auch Australien hat ja die konventionellen Glühlampen verboten. Kann man dadurch so viel einsparen?
Absolut, ja. Auf jeden Fall. Das ist eine sehr sinnvolle Änderung, die da durchgeführt worden ist. Und ich möchte dem auch ein bisschen widersprechen, denn inzwischen sind die auch so weit, dass das Licht von dem normalen Licht nicht mehr zu unterscheiden ist. Also gibt es gedämmte Versionen, die dann dieses Helle gar nicht mehr haben. Diese Annahme ist veraltet. Da möchte ich auch alle Verbraucher zu auffordern, trotzdem die Recyclinglampen zu kaufen, denn den Unterschied sieht man nicht.
Die Energiesparlampen, meinen Sie?
Die Energiesparlampen, genau.
Die dann auch wieder recycelt werden. Das muss man dann dazu sagen.
Werden,
das heißt,
genau,
da ist Quecksilber drin, das wird dann rausgezogen. Richtig. Die Glasanteile, die Metallanteile werden getrennt, also die können wieder verwertet werden, können auch dann überall abgegeben werden, in jedem Laden oder gibt es da bestimmte Läden, wo man die abgeben muss? Ich glaube, jeder Händler ist verpflichtet, die Lampen zurückzunehmen.
Das wäre schön, wenn es so wäre,
aber
soweit sind wir noch nicht, nein. Das ist noch nicht der Fall, das ist noch freiwillig. Muss auch noch einiges getan werden, da versuchen wir auch ein bisschen mehr Druck auszuüben, denn in diesem Rückgabesystem für diese Lampen, da hakt es noch ein bisschen. Da sind die Verbraucher auch zum Teil verunsichert, da bekommen wir auch viele Anfragen, was mache ich denn mit den alten Lampen? Man hat die Möglichkeit, die zum Beispiel zu Recyclinghöfen zu bringen oder eben in Schadstoffmobilen zu entsorgen, was aber für den Verbraucher auch einen gewissen Aufwand noch mit beinhaltet. Deswegen wäre es schön, da vielleicht wie bei Batterien, da nochmal ein einheitliches Rücknahmesystem im Handel einzuführen.
Eigentlich könnte man oder müsste man für jedes Produkt oder auch Dienstleistung, es geht ja bis in den Dienstleistungsbereich rein, ein Label haben, wie viel CO2 spare ich ein, wenn ich dieses Produkt benutze, beziehungsweise vielleicht sogar auch nicht kaufe. Umweltschutz, beziehungsweise ja, Umweltschutz im klassischen Sinne heißt ja eigentlich Konsumverzicht, wenn man es genau nimmt. Also das heißt, sich dreimal überlegen, ob ich ein Produkt brauche, weil ein Produkt zu produzieren kostet immer Energie, kostet Rohstoffe, kostet Zeit. Von daher, es gab ja immer schon mal wieder die Diskussion, nennen wir den ökologischen Fußabdruck vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, nennen wir die Produktlinienanalyse, die Ökobilanzen. Da wurde ja immer auch berücksichtigt, inwieweit schadet bei der Produktion dieses Produktes die Produktion dem Klima. Sind wir noch weit davon entfernt von so einem Label? Gibt es solche Klimalabel? Klimalabel. Ja, also es wird ja
eben so den CO2-Fußabdruck.
In Großbritannien gibt es das ja zum Beispiel für Fleisch. Das ist erfolgreich eingeführt worden. Wie viel CO2 wird produziert bzw. in die Umwelt abgegeben, wenn ich ein Steak, wie viel CO2 hat dieses Steak im Grunde verursacht? Das kann man schön nachrechnen. Ne?
Ja, genau. Also es gibt es in Schweden auch inzwischen schon. Deutschland ist da leider noch, muss man sagen, weit davon entfernt. Also in absehbarer Zeit wird es leider nicht geben. Hier ist auch wieder, liegt das Problem im Geld. Also muss auch schon eine Menge Geld in die Hand genommen werden, weil es ist nicht so einfach, in der ganzen Produktionsschiene auch wirklich nachzuvollziehen, wie viel CO2 da jetzt wirklich ausgestoßen wurde. Also für einfache Lebensmittel müssten da 20.000 Euro in die Hand genommen werden, um eben zu rekonstruieren, wie viel CO2 da wirklich verbraucht wurde.
Wenn wir diese Diskussion hier führen um Energiesparlampen, um Wärmedämmung, das hört sich für Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern relativ absurd an, Frau Schröder. Was brauchen die?
Die Menschen in den Entwicklungsländern, die müssen noch nicht darüber nachdenken, wie sie ihren Fußabdruck ökologischer gestalten. Sie müssen vielmehr darüber nachdenken, wie sie ihr Überleben sichern können. Und gerade dieses Sichern des Überlebens wird immer, immer schwieriger, weil das Klima völlig verrückt spielt. Sie, ich war im letzten Jahr, hat Miseria insgesamt 9 sogenannte Dialogforen umgesetzt. Wir haben 9 Workshops veranstaltet, mehrere Tage mit unseren Partnern diskutiert, was sich in ihrem Klima verändert, was sie tun können, um mit den Veränderungen umzugehen, was sie benötigen von ihrer Regierung, aber auch von der internationalen Staatengemeinschaft, also auch von Deutschland, um sich dieser Herausforderungen zu stellen. Und jedes Mal, egal wo ich war, war ich nie zu einer Zeit dort, wo das Wetter so war, wie es eigentlich hätte sein sollen. Auf den Philippinen gab es einen Wirbelsturm. Im Niger war die Regenzeit außerordentlich karg ausgefallen. Nichtsdestotrotz, jetzt regnete es in die Trockenzeit hinein, was auch wieder ein Problem war für die Anbauzyklen, für den Anbau von Getreide. Es gab starke Überschwemmungen dieses Jahr in der Wüste, also in der Wüstenregion, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Als wir in Brasilien waren, gab es gerade riesige Überschwemmungen in der Amazonasregion, wo wir später hin wollten. Egal wo wir waren, erzählten die Bauern, wir warten auf die Regenzeit, die müsste schon längst da sein. Oder die Regenzeit ist viel zu spät gekommen oder die Trockenzeit dauert an. Also die Menschen sind völlig verwirrt. Und wenn sie als Bauer nicht wissen, wann der Regen kommt, dann können sie auch nicht ihr Saatkorn in den Boden setzen und auf gute Erträge hoffen. Das heißt, die Erträge werden immer, immer geringer. Und die Menschen haben sich schon daran gewöhnt, dass ab und an so ein schwieriges klimatisches Jahr kommt und haben ihre Mechanismen entwickelt, um damit umzugehen. Jetzt kommt dieses aber in einer Folge und in einer Dauerhaftigkeit, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, diese Krisen zu überwinden. Das heißt, sie haben kein Geld, müssen sich anpassen. Häufig heißt es einfach, die Kinder müssen von der Schule genommen werden, denn auch die Kleinbauern zahlen Schulgeld und müssen eine Schuluniform kaufen. Oder sie geben irgendwann ihre landwirtschaftlichen Betriebe auf und gehen in die Stadt, wo sie aufgrund von schlechter Bildung, ich sagte es, viele gehen gar nicht zur Schule, kaum Möglichkeiten haben, in der Stadt ein Einkommen zu erzielen. Also wir haben Teufelskreise, die sich massiv verstärken und wo wir einfach sehen müssen, dass wir reinbrechen. Ein Problem ist, dass wir viele von den Dingen, die den Menschen helfen könnten, diese klimatischen Veränderungen zu überstehen, in der Vergangenheit zerstört haben. Früher gab es traditionelles Saatgut, das mit Dürren sehr gut umgehen konnte. Und in den 70er Jahren hat man gesagt, ihr müsst jetzt intensivieren euren Anbau. Und dadurch sind Hochertragssorten eingeführt worden, die überhaupt nicht in der Lage sind, mit Dürren umzugehen. Das heißt, wir müssen auch eine Rückbesinnung schaffen, damit die Menschen wieder mit solchen Phänomenen umgehen können.
Der Klimagipfel von Kopenhagen, eine Zukunftsperspektive für das Überleben der Menschheit. Das Thema heute am Mikrofon ist Peter Kolakowski. Noch einmal willkommen, meine Damen und Herren. Und im Studio Katrin Staben, Umweltberaterin bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und Annika Schröder von Miseria. Wir haben viel über Kosten gesprochen, über die Bedürfnisse der Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern. Wir sind bei Lebensmitteln stehen geblieben. Das heißt, Lebensmittel werden auf Dauer teurer werden. Durch den Klimawandel auch. Damit ist eigentlich zu rechnen, ne?
Ja, durchaus, aber auch zu Recht möchte ich sagen, denn es ist sinnvoll, auch Geld zu investieren, um eben klimaschonende Produktion von Lebensmitteln eben auch zu garantieren.
Wie sieht denn eine klimaschonende Produktion von Lebensmitteln aus? Also ich weiß, dass aus der Massentierhaltung relativ viel Methan freigesetzt wird. Das heißt, wir sollen weniger Fleisch essen. Es ist auch immer eine Forderung, die gestellt wird in der Klimadiskussion. Esst weniger Fleisch, esst mehr Gemüse, kauft mehr Produkte aus der Region.
Genau.
Das leuchtet alles sehr, sehr gut ein. Das sind so die wichtigsten Tipps, die man geben kann, um sich klimafreundlich auch zu ernähren. Dazu gibt es ja sogar mittlerweile 2 Kochbücher.
Richtig, genau. Und was auch ganz wichtig ist, den ökologischen Landbau zu unterstützen. Denn der ökologische Landbau hat einen viel geringeren CO2-Ausstoß als der konventionelle Landbau. Das darf man nicht vergessen. Es werden viel weniger Pestizide eingesetzt und das macht durchaus Sinn, das zu unterstützen.
Aber die Entwicklung auf den sogenannten Weltmärkten, Frau Schröder, ist ja gegenläufig. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, die Chinesen kaufen in Afrika riesige Agrarflächen auf oder bekommen sie teilweise geschenkt von den dortigen Ländern, um dort Lebensmittel anzubauen, aber nicht für die Afrikaner, sondern für ihre eigene Bevölkerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da unter ökologischen Kriterien wirtschaften.
Sie sprechen das sogenannte Landgrabbing an.
Landgrabbing nennen Sie das, ne?
Landgrabbing. In der Tat werden enorme große Landflächen aufgekauft. Zum Beispiel hat Madagaskar einen riesigen Großteil seiner Anbauflächen in Pacht geben wollen an andere Investoren aus dem Ausland. Das ist eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge betrachten.
Wobei Pacht teilweise nicht heißt, dass die jetzt viel Geld dafür bezahlen müssen. Teilweise kriegen sie die Sachen wirklich nachgeschmissen. Ne?
Es ist letztlich eine Reaktion der afrikanischen Staaten darauf, dass sie selbst, aber auch die internationale Gemeinschaft aus dem Westen bisher die ländliche Entwicklung enorm vernachlässigt hat. Und die Regierungen der Entwicklungsländer versprechen sich durch diese Verpachtung von Gebieten, versprechen sie sich Arbeitsplätze, versprechen sich Innovationen, versprechen sich neue Anbautechniken, die in den Ländern eingeführt werden. Es ist so aus dieser Vernachlässigungsperspektive heraus entstanden, was letztlich aber auch dazu führen kann, dass Länder vergeben werden. Das größte Problem ist, dass dort auch Länder verpachtet, verschenkt, an die Nutzung gegeben werden, die bisher nicht ungenutzt sind, sondern vielmehr von Kleinbauern genutzt werden. Die haben aber keine Landrechtstitel. Sie sind auf keiner Karte verzeichnet. Es gibt kein Katasteramt, wo der Bauer XY sein Land eingetragen hat. Und dann werden korrupte Regierungen häufig dazu verleitet, diese Gebiete einfach abzugeben. Das führt zu Vertreibungen und die Menschen, die vorher auf dem Gebiet in der Lage waren, sie ihre Ernährung für die Familie zu sichern, werden vertrieben und werden meistens auch nicht in den Farmen wieder als Landarbeiter eingestellt. Es ist eine Sorge, die wir haben, die wir mit vielen anderen Organisationen teilen. Und auch aus diesem Grunde hat zum Beispiel auch die deutsche Bundesregierung inzwischen angefangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und Kriterien dafür zu erstellen, um das eben auch kritisch beobachten zu können.
Aber jetzt nochmal praktisch, was hat nun dieses sogenannte Landgrabbing, Monokulturen, Pflanzenbehandlungsmittel im großen Stil, gentechnisch veränderte Nutzpflanzen, was hat das nun mit dem Klima zu tun, Frau Staben? Können Sie diese Brücke schlagen, nochmal dem Verbraucher erklären, was nun diese Entwicklungen dort in Afrika oder auch in Asien mit dem Klima direkt zu tun haben?
Wenn man das vor dem Hintergrund betrachtet, es wird ausgelagert, die Produktion aus dem Land, und es entstehen enorme Transportwege, die eben auch über den Flugverkehr dann gewährleistet werden. Und da ist der CO2-Ausstoß natürlich wesentlich höher, als wenn man das vor Ort produziert und vor Ort vertreibt. Das ist auch was man sich generell für den eigenen Konsum immer wieder im Supermarkt in den Kopf rufen sollte. Vor was stehe ich? Wo kommt dieses Produkt her? Das Lebensmittel, das Gemüse, das Obst, kommt das aus der Region? Oder wurde es eben aus Südafrika mit dem Flugzeug nach Deutschland transportiert? Da kann man eben durch seine Kaufentscheidung auch sehr viel CO2 in dem Moment einsparen. Wobei wir wieder bei dem ökologischen Rucksack wären dann.
Ich würde gerne ergänzen, dass all diese zum Beispiel Fleisch ja auch Futtermittel benötigt. Diese Futtermittel kommen häufig aus Entwicklungsländern, insbesondere aus Brasilien.
Also eine pflanzliche Kalorie, Moment, es braucht 5 pflanzliche Kalorien, um eine Kalorie tierisches Eiweiß zu erzeugen. Das muss man noch dazu sagen.
Das muss man dazu sagen. Das bedeutet aber auch, dass Soja angebaut wird in Ländern, in denen Hunger herrscht.
Für die Fleischproduktion in den Industrieländern.
Es werden für diesen Sojaanbau riesige Flächen benötigt. Kleinbauern werden von ihrem Land vertrieben. Wälder werden abgeholzt, zumindest indirekt, indem eben die Viehweiden immer weiter nach Norden, nach Amazonien zum Beispiel, reingetrieben werden. Und auch das wieder verursacht über die Abholzung von Wäldern CO2-Emissionen.
Das heißt, wenn McDonald's sagt, wir verwenden nur deutsches Rindfleisch, ist damit nicht gesichert, dass das Sojaschrot, mit dem die Tiere dann gefüttert werden, nicht aus Brasilien kommt?
Nein, das ist damit nicht gesichert. Ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, genau woher das Sojaschrot, das McDonald's verwendet oder in der Produktion steckt, herkommt. Und genauso ist es natürlich beim Anbau vor Ort. Da werden unheimlich viele Pestizide, viel Dünger, und eine Kollegin sagte das gerade, verbraucht. Und auch die müssen sehr, sehr energieintensiv produziert werden. Und dann haben wir einen weiteren Punkt. Wenn Kleinbauern oder Bauern in Entwicklungsländern jetzt dazu gebracht werden, hochindustriell anzubauen, dann sind sie letztlich auch viel, viel anfälliger für die Folgen des Klimawandels. Denn Hochertragssud überlebt keine Dürre, ist sehr anfällig für Schädlinge.
Aber das versucht uns die
zunehmen durch den Klimawandel.
Aber das versucht uns ja die Gentechnik bzw. die Pharma bzw. die Agroindustrie immer zu erklären, dass die gezüchteten Hochleistungssorten weit weniger anfällig sind gegen Schädlinge, gegen Dürre, Trockenheit, Wassermangel. Die Erfahrungen zeigen aber ganz klar, die Pflanzen sind weitaus anfälliger und man braucht sehr wohl auch Pflanzenbehandlungsmittel, um diese Pflanzen dann wieder zu schützen, seien sie nun hochgezüchtet oder auch gentechnisch manipuliert.
Ganz genau. Und das führt letztlich dazu, dass diese Technologien nur für sehr reiche Bauern, sowohl im Süden als auch im Norden, überhaupt verfügbar sind. Die Anfangsinvestitionen sind unheimlich hoch. Kommt es zu einem Ernteausfall, tritt eine Verschuldung auf. Ein sehr, sehr großer Bauer kann sich das leisten, ein kleiner Landwirt aber nicht. Also insofern ist es viel, viel wichtiger, dass die auf lokal angepasste Lösungen setzen. Und das ist häufig so, dass auf marginalisierten Standorten, also an steilen Berghängen, wenn schlechte Böden sind, wenn viel Dürre da ist, die Produktivität mit nachhaltiger Landwirtschaft viel, viel höher ist als bei der industriellen Produktion. Das gilt zumindest für die Entwicklungsländer. Und da wollen wir auch einen Beitrag leisten, als Miserio die Diskussion international in diese Richtung zu lenken, dass Kleinbauern durch lokal angepasste Lösungen unterstützt werden und eben nicht durch Agrartechnologien, an denen nur wir selber verdienen möchten.
Jetzt blicken wir nochmal nach Deutschland, Frau Staben von der Verbraucherzentrale NRW. Selbst in der Bundesrepublik hat sich der Ökolandbau noch nicht so durchgesetzt, wie er sich hätte durchsetzen sollen oder können. Frau Künast hat damals das Ziel ausgelobt, 20% Agrarfläche bis 2010 oder bis 2012, ich weiß nicht genau, oder in den nächsten 10 Jahren. Keine Ahnung, jetzt sind wir mittlerweile bei schätzungsweise 5% oder 6%. Die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, klären Sie mich auf, wenn ich was Falsches sage. Aber der Boom an sich hat so noch nicht stattgefunden, obwohl eigentlich doch alles dafür spricht, auch einleuchtend ist, den ökologischen Landbau weiter zu fördern. Hat es was mit Politik zu tun? Hat es was mit Interessenvertretungen zu tun, auch von Seiten des Deutschen Bauernverbandes? Hat es was mit Interessen der Agroindustrie zu tun, der Großkonzerne zu tun, auch der Pharmaindustrie zu tun, die also immer wieder versucht, ihre Pflanzengifte zu verkaufen, ihre gentechnisch veränderten Klamotten zu verkaufen?
Also ich würde sagen, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also im Prinzip alle, die Sie gerade angesprochen haben. Ich würde das Ganze aber nicht so negativ sehen, denn in den verschiedenen Supermärkten, die es gibt, hat sich das Bio-Label, was ja auch vielerorts bekannt ist, inzwischen auch schon sehr durchgesetzt, muss ich sagen. Also man muss, wenn man Produkte aus dem ökologischen Landbau kaufen möchte, nicht mehr nur ins Reformhaus gehen oder in einen speziellen Supermarkt, sondern es ist eine Auswahl von Produkten auch in den normalen Supermärkten inzwischen schon erhältlich. Und das ist jetzt aus meiner Sicht für die Verbraucher schon ein sehr großer Fortschritt und wird auch genutzt.
Wir haben jetzt über ökologisch verträgliche Landwirtschaft gesprochen, Frau Staben, Frau Schröder. Da spielt sicherlich auch der faire Handel eine ganz große Rolle. Fairer Handel heißt, den Menschen sozialverträgliche Bedingungen zur Verfügung stellen, während der Arbeit, auch nach der Arbeit, Rentenversicherung, Krankenversicherung, gerechte Löhne, Preise, unabhängig von den Schwankungen am Weltmarkt, hört sich alles super an. Nur muss man dann sagen, der faire Handel macht vielleicht mal gerade 3% aus vom Welthandel. Also viel ist das nicht. Es ist ein erster Schritt. Fairer Handel, auch ein Beitrag zum Klimaschutz, desungeachtet?
Gute Frage. Ja, es gibt inzwischen auch Betriebe, die über den fairen Handel eben sich finanzieren, die auch den Aspekt immer mehr in ihr Programm hineinnehmen. Was ich aber wichtiger finde vor dem Hintergrund, ist eben der soziale Aspekt des fairen Handels. Das steht da ja absolut im Vordergrund. Und hier geht es ja auch um Produkte, die man eben von weiter her bezieht, die auch vor Ort dann auch nicht anbaubar sind, wie Kaffee oder eben Schokolade, wo die Produktion einfach im Ausland stattfinden muss. Und dass man da dann eben darauf achtet, dass die Menschen dann auch gerecht behandelt und gerecht bezahlt werden, das steht hier im Vordergrund.
Also fair hieße für mich zum Beispiel, den Regenwald nicht abholzen für Rinderherden, sondern eine Art Subsistenzwirtschaft einzuführen oder vielleicht auch Kaffeeplantagen zu erhalten, anstatt dort eben große Viehherden zu halten und den Menschen da eine Lebensperspektive zu bieten und gleichzeitig Klima zu schützen und gute Produkte auf den Markt zu bringen.
Genau, richtig, in die Richtung. Also vor dem Aspekt kann man das auch durchaus für den Klimaschutz als positiv bewerten, weil da geht es ja auch weg von den Monokulturen und wieder hin zu einer breiter aufgestellten Anbaufläche, was auch, ne, also eine Mischkultur, was die Pflanzen angeht, was natürlich auch viel besser an die Umwelt angepasst ist und auch viel besser an die umgebende Natur angepasst ist und so rum auch wieder umweltfreundlich und klimaschonend dann auch ist. Ja.
Wir haben jetzt über die Lebensmittel gesprochen, Frau Schröder. Wir sollten noch über das Thema Bioenergie sprechen, hat auch viel mit Lebensmitteln zu tun. Also Sonnenblumen oder Mais anzubauen, nicht um sie zu essen, sondern um damit Kraftstoff zu erzeugen. Das hört sich gut an. Das heißt, das CO2, was die Pflanze aus der Luft gebunden hat, wird im Grunde dann im Kreislauf geführt. Und die Autoindustrie ist ganz glücklich, dass sie jetzt auch mit erneuerbaren Energien dann die Autos hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten fahren lassen kann. Da wäre doch zumindest ein großes Klimaproblem. Autoverkehr ist ja der drittgrößte Energieverbraucher. Wäre jetzt doch ein Klimaproblem weitgehend gelöst, wenn das CO2 dann im Kreislauf geführt wird.
Soweit die schöne Theorie. Aber es ist leider tatsächlich eine Theorie, denn wenn wir Pflanzenmasse oder Biomasse aufwendig umwandeln in Treibstoffe, benötigen wir sehr viel Energie, um das überhaupt zu gewährleisten. Deshalb ist es häufig so, dass die Energiebilanz von Biokraftstoffen gegenüber Diesel gar nicht so positiv ist. Das gilt für Kraftstoffe, die in Deutschland erzeugt werden. Es gibt aber häufig auch Kraftstoffe, die in Entwicklungsländern produziert werden oder wo die Rohstoffe zumindest aus Entwicklungsländern kommen. Das ist zum Beispiel Ethanol, also ein Alkoholgemisch, das aus Zuckerrohr hergestellt wird und für die Dieselproduktion Ölpalmfrüchte, die verwendet werden.
Also Ethanol wird sehr viel in Brasilien. Gibt es genau. große staatliche Programme auch, Bioethanol anzubauen und auch zu vermarkten.
Das Problem ist, dass insbesondere jetzt durch den starken Biospritboom, den es in Europa, in den USA, aber auch in anderen Industrienationen gegeben hat und wie Sie sagten, auch in Brasilien zum Beispiel, ein unheimlicher Run auf diese Produkte stattgefunden hat, was dazu führte, dass ein enormer Flächenbedarf entstanden ist. Und in Indonesien zum Beispiel sehen wir, dass mehr und mehr und mehr tropischer Regenwald, aber auch andere tropische Waldtypen umgewandelt werden in Palmölplantagen. Diese Palmölplantagen werden angelegt auf Sumpfgebieten, in ehemaligen Sumpfgebieten. Da gibt es einen unheimlichen Kohlenstoffspeicher in dem Boden und wenn ich diesen Boden austrockne, dann geht dieses ganze Kohlenstoff gebunden als Methan, das ist eines der wichtigen Treibhausgase, in die Atmosphäre. Das führt dazu, dass wir zum Teil 200 mal mehr Treibhausgase in die Luft stoßen bei der Verwendung von einem Liter Biodiesel aus Palmöl, als wir das bei konventionellem Diesel aus Rohöl haben. Das heißt, das ist eine Bilanz, die überhaupt nicht aufgeht. Hinzu kommen die sozialen Folgen vor Ort. Nicht nur, dass Regenwald abgeholzt wird, was eine ökologische Katastrophe ist, sondern von diesem Wald hängen auch Menschen ab. In diesem Wald haben Menschen gelebt, haben in ihren Dörfern Landbau, Landwirtschaft betrieben. Die werden vertrieben und haben keine Alternativen irgendwo anders wieder ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist eine Katastrophe, die sich abspielt. Und ich möchte nur hinzufügen, wir verengen es ein bisschen auf die Biodiesel- und Biokraftstoffdiskussion. Wir vergessen dabei häufig, dass dieses Palmöl sich in allen unseren Produkten wiederfindet.
Also zum Beispiel Margarine, Waschpulver. Waschmittel zum Beispiel. Es gibt auch Stadtwerke, die Verträge geschlossen haben, ihre Stadtwerke mit Palmöl zu betreiben. Ein Beispiel ist München. Da hat der Stadtrat dann letztlich beschlossen, die Lieferung von Palmöl für das Heizkraftwerk, für das Münchner Heizkraftwerk zu stoppen, weil eben dadurch tatsächlich, ich glaube, das Zeug kam aus Indonesien, weil tatsächlich zu befürchten war, dass dort Regenwald abgeholzt wird und die Produktion des Palmöls alles andere als umwelt- umweltfreundlich und menschenfreundlich stattgefunden hat. Es gab jetzt, glaube ich, vorgestern nochmal Proteste gegen Unilever, eines der größten Verarbeiter von Palmöl. Unilever, das ist die Margarine, ich glaube, das ist, ich kann jetzt keinen Namen nennen, auf jeden Fall ein sehr großer Anbieter von Lebensmitteln, Iglo ein Beispiel. Also wir brauchen aber trotzdem irgendwie Palmöl. Wir müssen unsere Wäsche waschen, wir müssen unsere Margarine aufs Brot streichen, wir müssen irgendwie heizen. Gibt es umweltverträgliche Palmölproduktion, die auch vielleicht sogar zertifiziert ist? Kann ich mir jedenfalls vorstellen, oder müsste sowas geben?
Also es gibt Bestrebungen, diesen Palmölanbau ökologisch und sozialverträglicher zu gestalten. Es gibt die sogenannten runden Tische. Wir sind da sehr skeptisch. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ja auch, bevor wir Palmöl aus Indonesien bezogen haben, in Deutschland Margarine gegeben hat und Waschpulver gegeben hat. Wir müssen diese Fette, die wir benötigen, können wir auch aus heimischer Produktion decken, zum Beispiel aus Sonnenblumenöl, aus verschiedensten anderen, möglicherweise auch alten Formen wie Disteln wieder dort Öl gewinnen. Und die sind etwas teurer. Aber letztlich sind sie nur für den einzelnen Verbraucher teurer, für die Umwelt, für die Menschen vor Ort, für diejenigen, die unter dem bisherigen Palmölanbau verdienen, leiden. Für die ist es nicht teurer, sondern ganz im Gegenteil, ein riesiger Gewinn.
Sie haben gesagt leiden, Frau Schröder, aber ist es nicht so, dass die Menschen vor Ort dort ja auch diese Arbeitsplätze brauchen, um sich zu ernähren, um am Leben zu bleiben und auf den Export von Palmöl angewiesen sind? Wollen Sie denen ihre Existenzgrundlage dann kaputt machen?
Wir müssen ganz klar differenzieren zwischen den Menschen, die auf dem Land leben und keine Lobby haben in der Politik in ihren Ländern, und den nationalen volkswirtschaftlichen Bilanzen. Volkswirtschaftlich gesehen, was die Einnahmen, die Exportgewinne gibt, ist es für Indonesien zum Beispiel natürlich vorteilhaft, diese Einnahmen aus dem Export von Palmöl zu haben. Wenn wir aber die Menschen vor Ort sehen, dann ist es sehr negativ. Denn sie haben zuvor auf einer Fläche, die zuvor mit Kleinbauern bewirtschaftet wird, können viel, viel mehr Menschen von leben, als im Endeffekt auf den Palmölplantagen Menschen Arbeit finden. Das sind Berechnungen, die für Plantagen weltweit, auch für andere Formen der Plantagen, zum Beispiel Eukalyptus, geführt werden. Es ist, und letztlich, wer hat Rechte, wer hat eine Stimme? Und da ist es wichtig, immer denjenigen, die bisher keine Stimme haben, eine Stimme zu geben.
Der Klimagipfel von Kopenhagen beschäftigt uns noch für eine gute halbe Stunde. Die Zukunftsperspektive für das Überleben der Menschheit, wird sie in Kopenhagen wirklich ernst genommen? 192 Länder sind dort vertreten. Über Klimareduktion wird dort verhandelt. Mit welchem Ergebnis ist völlig offen. Alle hoffen, alle sind vorsichtig optimistisch. Frau Schröder, Sie fahren gleich nach Kopenhagen, Frau Annika Schröder von Miseria. Nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Eher Pessimismus oder eher Optimismus, was Sie mit nach Kopenhagen nehmen? Zweckoptimismus muss man eigentlich dazu sagen, weil wie soll man die Interessen von 192 Ländern unter einen Hut bringen?
Ja, sprechen Sie es an, es wird einen Kompromiss geben. Ob dieser Kompromiss ausreicht oder zumindest in die richtige Richtung weist, wird die Zeit zeigen. Leider fällt es mir unheimlich schwer, von Pessimismus oder Optimismus zu sprechen, denn solche Verhandlungen haben ihre ganz eigene Dynamik. Letztlich weiß man bis zur letzten Verhandlungsnacht oder häufig Tag, meistens auch die Nacht darauf, nicht, wo es hingeht, in welche Richtung. Also dieser letzte Kick, der kann innerhalb der letzten 2-3 Minuten kommen. Man kann es einfach nicht vorhersehen, in welche Richtung es läuft. Ich bin zumindest schon mal positiv optimistisch gestimmt, dass der Druck weltweit über Medien, über die Öffentlichkeit gegeben ist. Denn das ist letztlich das Einzige, was im entscheidenden Moment die große Politik zum Handeln bewegen kann. Und dann müssen wir im Kopf behalten, dass die Arbeit dann erst beginnt. Dann haben wir Ziele, dann müssen wir bestimmen, auf welchem Wege erreichen wir sie. Wir müssen weiterkämpfen, dass das Thema nicht von der Tagesordnung rutscht. Und ja, die Öffentlichkeit stimmt mich zumindest optimistisch, dass der Druck da ist. Und ja, wir werden sehen. Ich hoffe, dass ich mit einem guten Gefühl zurück in die Weihnachtstage gehen kann nach Kopenhagen und nicht das neue Jahr pessimistisch mit einem negativen Kopenhagen-Abschluss beginnen werde.
Wenn man die Medien studiert, die über den Klimagipfel in Kopenhagen berichtet, muss man feststellen, es scheint irgendwie eine Gegnerschaft zu geben zwischen den Industrieländern auf der einen Seite und den Entwicklungsländern auf der anderen. Es hat sich eine sogenannte G77-Gruppe gebildet. Das ist ein loser Zusammenschluss von Entwicklungs- und Schwellenländern, die im Grunde Forderungen an die Industrieländer stellen, bitteschön bestimmte Summen zur Verfügung zu stellen, bitteschön grüne Technologie auch zu liefern und bitteschön selber erstmal vor der eigenen Haustür zu kehren, sind diese Forderungen nicht berechtigt, denn jahrzehntelang, um nicht zu sagen, fangen wir an mit der industriellen Revolution, haben die Industrieländer CO2 in die Luft gepustet, damals nicht wissend, dass sie dem Klima damit schaden, aber jetzt wohl sehr wohlwissend und trotzdem ihre Wirtschaftsweise nicht geändert. Also müssen die obersten Klimasünder wie die Vereinigten Staaten, aber auch Europa, aber auch Schwellenländer, China zum Beispiel, Russland, müssen die nicht als erstes vorangehen und nicht immer sagen, ja, die Entwicklungsländer, gerade ihr müsst jetzt was tun. Einer schiebt die Schuld auf den anderen.
Ja, in der Tat haben sich die Industrienationen, die im Kyoto-Protokoll beteiligt sind, schon damals verpflichtet, alle zusätzlichen Kosten, die Entwicklungsländern durch den Klimawandel entstehen, durch die Wasserknappheit, durch den Meeresspiegelanstieg, durch starke Niederschläge, durch Hurrikane und so weiter, dass diese Kosten von Industrienationen übernommen werden müssen. Das heißt, diese Verpflichtung sind wir schon eingegangen. Es ist nicht neu, was die Entwicklungsländer fordern. Das heißt, jetzt müssen Taten folgen und das ist das Einzige, was sie einfordern. Zudem wurde in Kyoto beschlossen, dass in der Klimarahmenkonvention 5 Jahre davor, dass Industrienationen den ersten Schritt tun müssen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Denn sie haben ja auch auf pro Kopf gesehen viel, viel mehr Emissionen noch heute. China wird zwar immer betitelt als der größte Klimasünder weltweit. Doch überlegen Sie, wie viele Millionen Menschen dort leben. Der Pro-Kopf-Ausstoß beträgt nur die Hälfte eines Deutschen. Und besorgniserregend ist natürlich, dass diese Treibhausgasemissionen ansteigen, aber nur, weil die Menschen auf dem Weg sind, einen Lebensstil zu entwickeln, den auch wir führen. Das heißt, bevor wir mit dem Finger auf die Chinesen zeigen, müssen wir uns an die eigene Nase packen und bevor wir nicht selber einen geringeren Treibhausgasausstoß pro Kopf hier in Deutschland erzielt haben, können wir nicht sagen, China ist der größte Klimasünder.
Frau Staben, Sie nicken immer zustimmend. Deutschland ist ja der größte Exportweltmeister, was Umwelttechnik angeht. Wenn man sich aber mal die Umweltbilanz zum Beispiel beim Klima anguckt. Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin oder die Bundeskanzlerin hat ja dafür gesorgt, dass auf EU-Ebene die CO2-Grenzen für Automobile nicht so stark sind, wie eigentlich ursprünglich gefordert, um natürlich die hiesige Autoindustrie auch zu schützen. Eigentlich ein großes Armutszeugnis für Deutschland. Jetzt stehen wir da, haben diesen Beschluss und alle sagen, ist doch wunderbar, wir haben doch was erreicht, aber man hätte eigentlich doch viel mehr erreichen können. Also scheitern Klimaschutzziele dann letztlich doch immer noch an den Interessen der Industrie und die Verbraucher können dann im Grunde nur handeln nach dem Motto, friss, also kauf und stirb. Natürlich jetzt sehr pessimistisch.
Irgendwo geht es in die richtige Richtung, aber die Verbraucher haben immer noch die Möglichkeit, durch ihre Nachfrage und durch die Entscheidungen, die sie treffen, da auch Akzente zu setzen und auch richtungsweisend was auf den Weg zu bringen. Es gibt zum Beispiel vom VCD, das ist der Verkehrsclub Deutschland, jedes Jahr neu eine Umweltautoliste. Die können Sie entweder bei uns in den Verbraucherzentralen bekommen oder direkt über den VCD beziehen, die man einsehen kann, wo von allen möglichen Marken auf dem Markt, die ist sehr umfangreich, man sich als Verbraucher orientieren kann. Wie ist dann die Energieeffizienz so eines Autos? Wie hoch ist der CO2-Ausstoß?
Und da muss man sagen, die Deutschen haben sehr schlecht abgeschnitten. Ne?
Verbrauch ich. Ja. Ja,
da waren so. Die Japaner ganz vorne weg. Ich kann ruhig Namen nennen. Toyota zum Beispiel war, glaube ich, der Gewinner mit dem geringsten CO2-Ausstoß und die deutschen Autoproduzenten, die standen relativ schlecht da.
Ja, Sie dürfen Produkte nennen, ich nicht. aber was ich damit aussagen will, ist, dass die Verbraucher da die Möglichkeit haben, die Nachfrage zu bestimmen, die ja auch wieder dann das Angebot bestimmt. Und das ist der Punkt, dass da jeder, also jetzt wird in Kopenhagen groß diskutiert, dass da jeder für sich selber zu Hause auch nochmal in die eigene Diskussion mit sich selber geht. Was kann ich tun? Was brauche ich überhaupt? Wo kann ich Energie einsparen? Wie kann ich das umsetzen? Und all diejenigen, die da Hilfe brauchen und nicht genau wissen, wie sie das für sich selber anpacken sollen, können sich bei der Verbraucherzentrale vor Ort gerne Hilfe von uns holen.
Alles weitere gleich in den letzten Minuten dieser Sendung. Dann sprechen wir zum Schluss noch einmal mit Katrin Staben von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und Annika Schröder von Miserio. Ja, meine Damen, wir haben jetzt viel über Theorie gesprochen, auch was der Verbraucher praktisch tun kann. Nochmal ganz praktisch gesprochen, Frau Staben von der Verbraucherzentrale NRW. Was kann der Verbraucher nun, wir haben einige Sachen schon angesprochen, den A++-Kühlschrank zu kaufen, Energiesparlampen, sich überlegen, wo kommen man Lebensmittel her. Kann man das alles irgendwo nachlesen? Tipps, die mir selber helfen, mir auch ein ruhigeres Gewissen geben, aber auch Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern ein Stück weit helfen, dass sie nicht in den Fluten versinken?
Ja. Also genau dafür haben wir als Anleitung jetzt auch Adventskalender-Tipps auf unserer Internetseite www.verbraucherfürsklima.de dargestellt, wo jeder sich jetzt auch in der Vorweihnachtszeit für die Dinge, die jetzt eben gekauft werden oder verbraucht werden, sich Tipps holen kann und Anleitung holen kann, da klimafreundlich zu handeln. Zum Beispiel, wo hole ich dann meinen Weihnachtsbaum her, dass man da eben darauf achten kann, nicht die Edeltanne aus Finnland oder Schweden einfliegen zu lassen, sondern eben aus den hiesigen Forstbeständen die Tannen nutzt. In die Richtung gehen die Tipps, was auch durchaus sinnvoll ist. Und durch das CO2-Einsparen, was man dadurch ja betreibt, tut man natürlich auch immer was für die Menschen in den Entwicklungsländern.
Sie haben diesen Flyer angesprochen, den verteilen Sie auch auf Weihnachtsmärkten. Können Sie beschreiben, was steht drin? Es ist genau. Ein Engel auch drauf, der ausgestanzt ist. Den kann man sich dann unter den Gabentisch oder auf den Schreibtisch stellen oder auf den Küchentisch, wenn man dann sein klimafreundliches Menü sich zusammenstellt.
Richtig. Wir haben eine laufende Aktion auf den Weihnachtsmärkten bundesweit in Deutschland. Mit dem Aufruf werden Sie ein Klimaschutzengel. Hier haben wir den von Ihnen angesprochenen Flyer zusammengestellt, indem wir eine Auswahl an Labeln, also Prüfzeichen, die Sie auf Produkten finden, zusammengestellt für Sie als Verbraucher, um sich orientieren zu können. Denn auch das ist inzwischen nicht mehr einfach, haben wir festgestellt. Es gibt viele Label, die noch nicht im Bewusstsein der Menschen verankert sind, über die sie sich in diesem Flyer informieren können. Wenn sie keinen von unseren Klimaschutzengeln angetroffen haben, dann auch wiederum der Verweis auf unsere Internetseite www.verbraucherfürsklima.de oder ganz ausführliche Informationen dann in den Verbraucherzentralen vor Ort. Wo sie die finden, finden sie auch auf der Internetseite www.verbraucherzentrale-nrw.de.
Ich möchte ganz gerne auch noch die Zeitschrift Test erwähnen, beziehungsweise die Stiftung Warentest, die auch immer mehr dazu übergeht, im Rahmen ihrer Produkttests auch die Umweltverträglichkeit mit einzubeziehen. Das fängt bei der Verpackung von Produkten an, bis hin zum Energieverbrauch, zum Beispiel Standby-Schaltungen bei Fernsehgeräten, bei Computern. Ist diese Seuche, dass man überall Standby hat, aber nirgendwo einen Ausschalter hat, ist die mittlerweile abgestellt oder gibt es die von Seiten der Hersteller immer noch?
Nein, die gibt es von Seiten der Hersteller immer noch.
Und da geht ganz viel Energie auch verloren,
da
ne, durch dieses
Da geht sehr viel Energie bei verloren, auch sehr viel Geld für den Verbraucher, muss man sagen. Was man da tun kann, ist Mehrfachsteckdosen zu nutzen, die dann einen Ausschaltknopf haben. Wenn man den dann betätigt, dann umgeht man diese Standby-Funktion. Und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie viel Geld man da einsparen kann und gleichzeitig auch noch was für den Klimaschutz tut in dem Moment. Oder auch jetzt, wo wir Weihnachten vor der Tür haben, die Weihnachtsbeleuchtung, dass man da auch in sich geht und mal überlegt, was brauche ich an Weihnachtsbeleuchtung überhaupt und was habe ich mir denn da an den Weihnachtsbaum gehängt. Es gibt inzwischen auch Weihnachtsketten, diese Lichterketten mit LED-Leuchten, die einen viel geringeren Stromverbrauch haben. Und dass man dann darauf achtet, das ist auch nur anzuschalten, wenn man auch wirklich drunter sitzt.
Und vor allem auch Qualität kaufen, das heißt Sachen, die man dann auch langfristig nutzen kann, die nicht nach einem halben Jahr kaputt sind, wo auch die Birnchen, wo auch Ersatzbirnchen nachzukaufen sind, wo die Lampen, wo die Lichterketten auch leuchten, wenn eine kaputt ist, die leuchten trotzdem weiter. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber dafür spart man dann langfristig gesehen doch mehr Geld ein, weil man sich dann nicht wieder eine neue Kette kaufen muss.
Richtig, genau. Genau, das ist der Punkt.
Frau Schröder von Miserio, Sie haben das Schlusswort. Sie fahren gleich nach Kopenhagen weiter. Was könnte im schlimmsten Fall passieren, dass man sich nicht einigt, dass man sich vertagt oder sind die Staaten so im Zugzwang, dass sie sich jetzt nun einigen müssen?
Ja, das Problem ist, es gibt keine Alternative zu sehr hohen Klimaschutzzielen, die uns langfristig in eine völlig emissionsfreie, kohlenstofffreie Welt führen. Dazu gibt es keine Alternative und da müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Eigentlich wurden diese Weichen vor 2 Jahren gestellt. Jetzt in Kopenhagen wollte man zum Abschluss kommen. Wir glauben noch, dass es möglich ist, wenn der Druck aufrechterhalten wird. Das schlimmste Szenario, was passieren kann, ist, dass sehr, sehr geringe Emissionsziele verabschiedet werden, die nicht so schnell nachverhandelt werden können. Dann ist es besser zu sagen, 2010 ist das letzte, der allerletzte Termin, um etwas zu tun. Wir fordern aber natürlich für jetzt, für Kopenhagen, ein völkerrechtlich bindendes Abkommen, das uns in die Lage versetzt, den 2-Grad-Celsius-Korridor zu halten. Das heißt, und ja, je größer der Druck, je größer die Hoffnung, desto größer auch der Druck auf die Politiker, diese Erwartungen zu erfüllen.
Man muss leider sagen, verhindern kann man den Klimawandel nicht mehr, ist schon in vollem Gange, das muss man ganz klar sagen. Er findet statt, er hat schon Konsequenzen. Was man tun kann, ist den Klimawandel mildern. Das kann man machen und man kann die Katastrophe mildern, das muss man ganz klar sagen. Aber man kann sie nicht mehr im Grunde aufhalten. Sie ist bereits im vollen Gang.
Ja, was wir tun können, die Wissenschaft geht davon aus, wenn wir diese globale Erwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzen, dass es uns dann gelingt, dass der Klimawandel sich nicht selbst verstärkt, dass wir dieses Niveau halten können und dass keine völlig unübersehbaren, unumkehrbaren Klimaprozesse in Gang kommen, die wir dann überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Nichtsdestotrotz wird es Opfer geben. Allein in Afrika werden 200 bis 300 Millionen Menschen mehr an Wasserknappheit leiden in den nächsten 20, 30 Jahren als zuvor, ohne Klimawandel. Das heißt, wir müssen auch da massiv arbeiten. Wir müssen zum einen als Miseria viel mehr auch die Folgen des Klimawandels in den Blick nehmen, Menschen befähigen, trotz dieser klimatischen Veränderungen würdevoll zu leben und gleichzeitig natürlich international dazu aufrufen, diese Menschen nicht zu vergessen. Dafür fordern wir zum Beispiel, dass ausreichende Finanzmittel auf den Tisch gelegt werden. Es ist übrigens auch wichtig, jetzt um hier in dieser Zeit in Kopenhagen auch die Entwicklungsländer wieder mit an den Verhandlungstisch zu holen. Die deutsche Bundesregierung sollte zum Beispiel 7 Milliarden pro Jahr in Zukunft bereitstellen. Und dazu haben wir ja auch eine Kampagne laufen. Ich habe es vorhin erwähnt. Ich würde mich freuen, Sie nochmal zu wiederholen. Da können Sie auf die Webseite gehen, www.campact.de, also www.campact.de. Dort finden Sie das sogenannte Klimasparschwein. Und mit diesem Klimasparschwein können Sie die Bundesregierung auffordern, nicht an der falschen Stelle zu sparen bei den Armen, die betroffen sind. Und natürlich können Sie auch gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit eine Spende an Miseria tätigen. Wir haben auch Projekte, wo wir Menschen unterstützen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Natürlich auch Projekte im sozialen Bereich. Und das finden Sie alles auf unserer Webseite www.miseria.de.
Ein schönes Schlusswort von meinen Studiogästen. Annika Schröder von Miseria, Umwelt- und Klimareferentin dort. Herzlichen Dank. Auch Dank an Katrin Staben von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Der Klimagipfel von Kopenhagen, eine Zukunftsperspektive für das Überleben der Menschheit. Mein Name ist Peter Kolakowski, der dankt für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Gleich folgt mein Kollege Christian Schlögel mit der Sendung Der Mittag. Unter anderem ein Thema: Haiti warnt vor den Folgen des Klimawandels, Forderungen an die Weltgemeinschaft für Katastrophenvorsorge. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.